Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und Oscar, wir haben es gerade schon angesprochen, Clomier hat sein neues deutsches Trio. Vielleicht hat die deutsche Nationalmannschaft ein neues tragendes Trio nach Chris Hülsenbeck, Tim Menzel und Julius Nostadt. Sind jetzt in Clomier Felix May und Pablo Renner und Richard Paute, beziehungsweise Richard Pote. Bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Den Nachnamen Renner habe ich schon mal gehört. Das klingt nach Rugby-Prominenz in Deutschland zumindest.
Coulomier schlägt groß auf. Ich meine, wir haben jetzt wirklich, also das sind jetzt 2 Wochen in Folge, wo wir schöne deutsche Nachrichten aus Frankreich haben, beziehungsweise anderthalb. Ich meine, dass Robert Mock La Rochelle verlässt, ist vielleicht nur bedingt als gute Nachricht zu bezeichnen, aber mit Erik Marx, der jetzt 2. Reihe-Stürmer der Saison nominiert ist. Und ich meine, es ist ja wirklich, man müsste wahrscheinlich wirklich mal eine längere Liste von U-Nationalspielern oder deutschen U-Nationalspielern in Frankreich aufstellen. Aber es summiert sich ja schon.
Ja, was ich so auch so toll finde, erstens ist es viel, viel mehr als noch, als ich rübergegangen bin. Dann war ich, glaube ich, der Einzige mit Michel Himmer, aber das war auch nicht mein Jahrgang. Jetzt hast du die Frankfurter Jahrgänge, die rübergehen, du hast die Heidelberger Jahrgänge, die rübergehen, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist auch sehr, sehr gut, dass es die Vereine, sage ich mal, aus eigener Initiative machen. Also vom Verband gibt es halt ja keine Pipeline, soweit ich das beurteilen kann, aber dass halt die Vereine das eigenständig organisieren, eigenständig gute Spieler rüberbringen, die Connections, die sie schon haben, nutzen, weil nur so können wir den Sport in Deutschland zum Wachsen bringen, weil aktuell sieht es ja jetzt, sag ich mal, an der Finanzfront, aber auch an allen anderen nicht unbedingt rosig aus.
Ja, das stimmt wohl. Das stimmt, aber es ist ja wirklich schön, und meine auch vor allem in der, solange sie im U-Bereich sind, kann man ja wirklich auch damit rechnen, dass sie fürs Nationalteam abgestellt würden. Und in der Trophy, warum soll nicht ein 18-Jähriger in der Trophy auch spielen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also immer, wie immer, priorisiert eure Vereinskarrieren, weil das ist, damit macht ihr den Kühlschrank voll. Aber wenn sich dir die Möglichkeit gibt, beides zu machen, dann absolut go for it.
Ja. Und vielleicht für den Kontext, Felix May ist aus Handschuhheim gewechselt, das ist meines Wissens nach in Heidelberg. Und
der TSV! Die Löwen, Alter!
Und in der Nähe von Heidelberg, der ist ja schon Karlsruhe. Und Karlsruhe ist, wie wir alle wissen, vor Ort von Straßburg. Und Straßburg könnte in der nächsten Saison Top 14 Rugby sehen, Oscar. Was halten wir davon?
Was halten wir davon? Wir halten davon sehr viel, weil A, sag ich mal, für deutschsprachige Rugby-Fans näher dran als Paris. So nördlicher geht es ja eigentlich kaum. Ist ja unweit von, ja, wahrscheinlich Freiburg und so relativ gut zu erreichen auch, oder?
Das ist schon überall gut zu erreichen, ja, ja. Also von Karlsruhe ist es eine halbe Stunde mit dem Auto, vielleicht dreiviertel Stunde, wenn überhaupt.
Eigentlich von überall, ne? So an allen.
Von den Süden überall gut zu erreichen. Überall gut zu erreichen. Es ist zu dem Zeitpunkt Spekulation, so ehrlich muss man auch sein, wobei fundierte Spekulation. Für den Kontext, Racing, wie ihr wisst, wir haben darüber berichtet, hat ja sein Stadion verkauft. Das ist eine große Arena. Das Problem darin ist, das Hockeystadion oder das Stade Olympique du Mont Noir, das Olympiastadion von 1902, in dem Racing früher gespielt haben, das wurde ja für die Olympischen Spiele in Paris zu einem Hockeystadion umgebaut. Und dort entsteht jetzt das neue Rugby- und gegebenenfalls Fußballstadion vom Racing Club de France. Und das soll zum Mai 27 fertig sein. Für die kommende Saison ist geplant, dass man die drei, vier letzten Heimspiele der Saison, muss man gerade nachrechnen, ob man eine Rechnung aufgeht, 9, 13, die letzten 2, 3 Heimspiele in jedem Fall dort in diesem Stadion spielen kann. Vorher soll es erst 5 Spiele in Créteil geben, dem alten Fußballstadion, dem sie schon mit mehr oder weniger, eher weniger Erfolg gespielt
wirklich
haben.
Wirklich voll war es auch nicht, muss man sagen, ne?
Ja, das war schon ist traurig, ein wenig. Ja, 4 Heimspiele oder 4 letzte Spiele noch in der alten Arena. Und dann soll es eben auch 4 Spiele außerhalb der Île-de-France, also der Hauptstadtregion, geben. Und dann wurde natürlich ein bisschen wild angefangen zu spekulieren. Es gibt natürlich die gleichen Fragen, wie es in den letzten Jahren immer gab. Wie ist es mit Lille und mit Lens? Das ist unwahrscheinlich. Also zumindest Lens dürfte ziemlich unmöglich sein, denn Lens spielt ja auch in der kommenden Saison wieder europäischen Fußball. Bin mir gerade nicht sicher, wie es in Lille aussieht, aber ich denke eigentlich auch. Die werden gar nicht so viele Wochenenden haben, wo sich der Rasen genug erholen kann. Bleibt noch Auxerre und Le Havre. Auxerre war ein Erfolg, muss man sagen. Das Stadion war voll.
Unweit von Nevers, 2 Stunden ungefähr. Ja. Das ist ja in der Bourgogne noch.
Ja. Und Le Havre ist natürlich, bietet sich natürlich ein kleines bisschen an, aber man muss auch so ehrlich sagen, dass es die letzten beiden Male, wo sie dort gespielt haben, kein Erfolg war. Also ich glaube, es waren, ihr letztes Spiel in Le Havre waren 6.000 Zuschauer. Das war schon eher mäßig. Und dann kommt Straßburg ins Spiel. Straßburg ist von Paris nämlich auch gut zu erreichen. Es ist natürlich der äußerste Winkel. Aber es hat natürlich 2 Vorteile. A, Straßburg ist, oder der Racing Strasbourg ist finanziell ziemlich angeschlagen. Schon wieder finanziell ziemlich angeschlagen. Ich glaube, alle aus der Region können sich durchaus daran erinnern, was das für eine Odyssee zurück in die erste Liga war, aus der 5., 6. Liga, wo sie dann zwischenzeitlich waren. Und dann wurden sie ja leider Gottes von den Chelsea-Eigentümern mit aufgekauft und die finanzieren mit über Transfers von Straßburg ja den Chelsea Football Club. Ja, leider muss da der Racing ein bisschen drunter leiden. Aber in jedem Fall, der Verein braucht das Geld. Sie haben eine hübsche, neue, große Tribüne. Das Stadion befindet sich ja weiter im Umbau. Lohnt sich vielleicht wirklich. Und da dürfte es auch den einen oder anderen Platz für deutsche Rugby-Fans geben, die sich das Spiel anschauen.
Jetzt hast du schon unfreiwillig eine Überleitung gemacht. Und zwar 5. Liga hast du angesprochen. Das ist zumindest in unserem Kontext noch unklar, aber es handelt sich natürlich um Nizza. Ich muss sagen, die letzten Tage habe ich ohne Handy verbracht, weil ne, Trainingslager, dies, das. Ich habe die News nicht ganz verfolgt. Es war immer nur so ein bisschen unklar. Ich habe so das Raunen gehört, so ja, das ist hier, die sind zurückgetreten. Das ist alles nur ein Move, um Druck auszuüben. Jetzt ist wohl doch kein Geld da oder angeblich doch. Steigen sie ab, steigen sie nicht ab, kriegen sie wie DAX in der vorigen Saison nur ein paar Punktabzüge. Wie sieht es jetzt aus, Marc?
Ja, ich habe letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Es gab seitdem das Verdikt, dass eben der Abstieg Stand jetzt bestätigt ist. Und wir sind an verschiedenen Punkten. Ich möchte an der Stelle nur mal kurz 2 Zahlen klarstellen, die ein bisschen unklar waren. Dabei geht es nämlich einmal um diese 4,5 Millionen Euro Sicherheit, die ADR bzw. DNACG gerne hinterlegt hätte. Das sind also, die DNACG sagt, wir glauben nicht, dass ihr euch euren Finanzplan leisten könnt, um dafür zu sorgen, dass im Fall der Fälle Spieler und ausstehende Rechnungen bezahlt werden können, müsst ihr 4,5 Millionen Euro hinterlegen. Wir haben darüber geredet, dass das nicht das ist, was an erwarteten Ausfällen tatsächlich der Fall ist, sondern die ADR bzw. die DNACG da immer ein bisschen was hochrechnet. Das Problem ist trotzdem, das Geld musst du im Vornherein haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin zwar kein professioneller Rugbyverein, aber ich habe keine 4,5 Millionen Euro rumliegen. Und dann kommen wir zu den 2,5 Millionen Euro, um die es geht. Oder 1,4 Millionen Euro, je nachdem, wie man es rechnet oder mit welchen Zahlen man arbeitet. Aber da geht es ja darum, dass, und da muss man halt auch wirklich sagen, kommen wir an die Krux der Sache, dass diese Misere zu 95% selbst verschuldet ist. Die ist zu großen Teilen selbst verschuldet. Das Problem ist ja, woher kommen diese 2,5 Millionen Euro Verlust für kommende Saison, die DNACG, die ADR beklagt? Die kommen daher, dass Jean-Baptiste Aligier, der Präsident der SAS, also der Profisparte, gesagt hat, nee, nee, die Stadt baut uns zum Beginn der Saison eine Tribüne mit 1400 Plätzen und VIP-Bereichen und aus den die Einnahmen daraus können wir ja nutzen, um den Rest zu finanzieren. Mhm. Während das Rathaus eigentlich von Anfang an gesagt hat, naja, wir bauen euch eine Tribüne, aber die wird frühestens Ende der Saison fertig. Und weil Jean-Baptiste Aligier Druck aufbauen wollte, hat er diese Zahlen mit reingenommen. Hätte er diese Zahlen nicht mit reingenommen, hätte es gar kein Problem gegeben. Gut, vielleicht trotzdem, weil ehrlicherweise das Geld, das Nizza ausgibt, steht ja in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Einnahmen, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ich meine, wir haben darüber geredet, Nizza hat ja aktuell nicht mal, verkaufen ja nicht mal Tickets. Also, da sind wir ja wirklich an einem Punkt, wo es, naja gut, sie haben jetzt nochmal 200 Millionen Euro nachgeschossen, die Investoren, was, wie ihr sicherlich feststellen werdet, nicht die 4,5 Millionen sind, die fehlen. Das ist jetzt die Frage, ob der Verein 2 Millionen auf der hohen Kante hat, die sie damit mit rüberschieben können, oder ob sie noch Geld von Sponsoren brauchen. Daraufhin ist das Rathaus dem Verein entgegengekommen, unter Vermittlung von Jean-Baptiste Rivière, dass sie gesagt haben, okay, für 8 Millionen Euro bauen wir euch keine temporäre Tribüne, aber eine feste Tribüne, aber die wird eben erst im September 27 fertig. Was fair ist, eine echte Tribüne dauert nun mal halt. Ne? Und das ist dann schon mal der erste Schritt in Richtung dieser 12.000 Plätze Stadions, dass das gemeinsam mit der Stadt errichtet werden soll. Das löst jetzt alles noch nicht die finanziellen Fragen, die im Raum stehen. Das, was in jedem Fall sicherlich bestehen bleiben wird, sind die 5 Punkte Abzug, die der Verein kassiert hat, und die 40.000 Euro Strafe, die der Verein kassiert hat. Gut, davon, also es werden dann vielleicht 3 Punkte Abzug und 2 auf Bewährung und minus 20.000 und 20.000 auf Bewährung sein. Keine Ahnung, das ist aber auch nicht der ganz große Punkt, wenn wir ehrlich sind. Wobei minus 5 Punkte im Abstiegskampf der zweiten Liga könnte schon ein Faktor sein. Das, was jetzt so diese große Frage ist, eben das Verdikt sagt, oder das Urteil der ADR, der DNACG sagt, dass der Verein auf ein föderales Niveau heruntergestuft wird, das vom französischen Verband noch festzulegen ist. Und da kommen wir so ein bisschen an die Probleme, weil das ist ein bisschen unklar, was es heißt. Weil das kann alles von Liga 3 bis Liga 9 sein.
Aber ist das denn überhaupt durch? Also ist das bestätigt? Entschuldigung, tut mir leid, die Kopfhörer. Ist das denn aber bestätigt? Weil, so, wie weit ich das verstanden habe, kann man da noch einen Einspruch gegen einlegen? Ich meine, wir kennen das ja auch mit Grenoble, stand das im Raum, stand mit DAX im Raum. Also, das ist ja noch nicht entschieden.
Genau, Einspruch ist eingelegt, oder Einspruch haben sie zumindest angekündigt einzulegen. Dafür haben sie 15 Tage Zeit, das heißt jetzt noch irgendwie 8 Tage oder so. Aber sie haben angekündigt, den Einspruch einzulegen. Ich glaube, also Nizza selbst redet in seinem eigenen Kommuniqué davon, dass sie davon ausgehen, in die, das 7. oder 9. Liga herabgestuft zu werden. Ehrlicherweise, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ihnen unter vorgehaltener Hand gesagt wurde, aber eigentlich dürfte es eine so weit gehende Herabstufung nur geben, wenn der Verein insolvent wäre.
Was ja nicht ist, weil sie hätten ja nochmal 2 Millionen Euro nachgeschossen.
Ja, also meines Wissens nach sollte er nicht insolvent sein. Was heißt, dass er meines Verständnisses nach ist, und ich bin kein Jurist, aber so wie ich das Reglement verstehe, dürften sie maximal eben den Aufstieg in die zweite Liga verweigert bekommen, aber würden dann eben stattdessen den Platz von Monomasson in der dritten Liga behalten.
Aber ist es nicht so, dass, wenn sich jetzt noch Geld findet, ich meine, die Eigentümer haben ja Geld, wenn sie das jetzt nochmal spontan nachschießen können oder nachlegen können, dass dann alles so bleibt, wie es ist, weil desto länger sich dieser Prozess ja zieht, irgendwann musst du ja eine Entscheidung finden, irgendwann musst du ja, das ist ja dieser Stichtag, genau, wo man das organisieren muss.
Genau, also das ist eine gute Frage. Und wie du schon ganz richtig sagst, also bei 15 Tagen, wir reden dann vom 8.8. Lass mich mal aufs Datum gucken, nicht, dass ich jetzt den Samstag genannt habe. Ja, habe ich bis zum 7.8. Haben sie Zeit, diesen Einspruch einzulegen und dann wird es vielleicht nochmal eine Woche dauern, aber dann sind wir eine Woche, wenn überhaupt, vor Saisonbeginn. Und das ist ja nicht nur für Mont-de-Marsan, ist ja nicht nur für Nizza schlecht, ist auch für Mont-de-Marsan natürlich eine unglaubliche Planungsunsicherheit.
Ja,
Es
auch
ist
für
für
die
die
Gegner
Spieler
von
eine.
Nizza. Weil wenn nach Nizza musst du
Ja.
fliegen, dann musst du dann, also wir in unserem Fall, müssen dann Flugzeug chartern. Das ist ja, da hängt ja an. Und da verkaufen ja auch schon Tickets möglicherweise dann. Ne? Also.
Ja, na gut, ich meine, für ein Heimspiel gegen Nizza ist es, glaube ich, gar kein Drama, weil am Ende kann es dir ja egal sein, ob der jetzt nur Nizza oder Mont-de-Marsan kommt.
Ja,
Gut,
aber die
klar,
aus.
Mont-de-Marsan, aber aus, naja,
Ich
Nizza
bin jetzt ein
verkauft ja in dem
Auswärtsfan,
Sinne gar.
ich buche jetzt mein Ticket für Nizza und mein Flug oder mein was auch
Ja, dann
immer.
Reisekosten hast du.
Das
Aber
ist.
ja, aber Spieltickets selbst verkauft Nizza ja, wie gesagt, nicht. Aber ja, dann Reisekosten hast du im Zweifelsfall, ja. Das ist, das wäre jetzt tatsächlich mal eine Frage, wie der Spielplan der Bonitö ist. Aber ja, es ist absolut ein Faktor. Und ja, Biarritz sta Nizza startet in Biarritz am 27.8. Das heißt, das erste Problem wäre dann am 4.9. für Béziers. Ist jetzt, also ist halt ein Monat hin, ne?
Aber solche Gerichte, das kann sich ja alles ziehen.
Es ist halt auch wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, es hängt halt wirklich davon ab, was das finale Urteil der ADR bzw. der DNACG wäre, weil ich kann mir schon vorstellen, so wie ich. Ich meine, es sind natürlich verschiedene Faktoren. Kommt Jean-Baptiste Adige nochmal zurück? Also er könnte ja zurück,
Dem
könnte ja
gehört ja
neu
immer noch der
berufen werden.
Verein. Er ist ja nur zurückgetreten als Präsident. Er ist ja immer noch Eigentümer.
Ja. Aber in dem Sinne hat er ja keine Entscheidungsbefugnis mehr. Und das sind ja alles Fragen, wenn der Verein richtig runtergestuft wird, ruft man dann nochmal einen Sportgerichtshof an, zum Beispiel. Da steckt, glaube ich, noch einiges dahinter, was wir noch nicht so ganz absehen können. Und also, ja, es wurde der Vergleich gezogen mit Lille, einfach auch, weil es jetzt ziemlich genau 10 Jahre her ist. Ich sehe den Vergleich ehrlicherweise nicht, weil es eine vollkommen unterschiedliche Situation war oder ist. Nizza hat sich selbst in die Bredouille gebracht. Lille hat sich finanziell komplett übernommen. Ich glaube nicht, dass man die Situation so vergleichen kann. Nizza hat natürlich, also es ist eine politisch natürlich auch eine ganz andere Situation, muss man ja auch in Fairness sagen. Und ich sehe ehrlicherweise nicht, dass Nizza in diesem Punkt, ich meine, sie haben schon sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Dass Ratus ihnen jetzt noch entgegenkommt und sagt, ey, wir nehmen noch mal 8 Millionen in die Hand und bauen euch noch eine neue Tribüne. Das ist schon ein gigantisches Entgegenkommen, finde ich. Fun Fact übrigens, es wurde noch mal von L'Équipe nachgeprüft. Es gibt tatsächlich, stand jetzt schon kein Verein, der mehr öffentliche Gelder erhält als Nizza. Wir sind jetzt aktuell, ich meine, ich habe die Zahlen ja letzte Woche schon mal in den Raum geworfen, bei von 3,5 bis 4 Millionen Euro öffentliche Gelder pro Saison. Und das ist schon spektakulär. Und da jetzt noch mehr rausquetschen zu wollen, finde ich. Ich finde es auch moralisch einfach wirklich schwierig.
Das sind ja am Ende des Tages Steuergelder, die dann dafür
Ja.
aufgewendet werden. Aber
Und
okay,
das.
ist natürlich auch für eine Stadt, wenn man sagt, du
Naja,
willst eine
aber weißt du.
Sportstadt sein, dann muss man auch Sportstadt bezahlen.
Ja, aber Nizza ist keine Sportstadt. Sind sie einfach nicht. Wollen sie auch gar nicht sein. Also, das ist ja. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass Nizza wirklich Sportstadt sein möchte. Sie haben ja auch alle anderen öffentlichen Subventionen eingestellt. Ob sie jetzt nur die wirklich touristenbringenden Veranstaltungen wie der Triathlon oder der UTMB sind. Olympischen Spiele haben sie natürlich auch eingestampft. Wie gesagt, das ist ja alles. Und Nizza hat es halt, weißt du, der Vergleich mit anderen Städten, die ja wirklich auf Rugby als tourismusbringende Maßnahme angewiesen sind, Agen zum Beispiel, ne? Nizza hat kein Touristenproblem. Naja, doch, Nizza hat ein Touristenproblem, aber aus der anderen
Aber
Richtung.
ja.
Nizza macht sich, glaube ich, braucht sich keine Gedanken darüber machen, was für ein ökonomischer Faktor professioneller Rugby in der Stadt sein könnte. Ich glaube, das ist nichts, worüber sich Nizza Gedanken machen muss. Nizza hat den größten Lidl der Welt.
Das wusste ich
Ich
gar
glaube,
nicht.
denen geht's
Das
gut.
ist
Ja,
ein
Fun
Fun
Fact.
Fact.
Ich glaube, denen geht's. Ich glaube, die haben nicht genug. Die haben nicht den Bedarf. Ich finde es schwierig. Aber du, es ist mit Jean-Baptiste Adigé, dass du dich da mit Heine ins eigene Bett legst. Das wussten wir ja vorher. Also, das ist jetzt nicht unbedingt eine große Neuigkeit. Und es lief für Nizza so lange gut, solange es keine Konfliktpunkte gab. Das war ja so ein bisschen die Voraussetzung, dass wir schon vornherein gesagt haben: Es läuft in Nizza so lange gut, wie sie das bekommen, was sie fordern. Und die Stadt war da ja bis jetzt deutlich entgegenkommender, als es Biarritz war. Jetzt haben sie halt einen Bürgermeister, der es nicht mehr ist. Und es kann halt nicht sein, dass dein ganzes Vereinsprojekt, ich meine, der Verein war ja ist ja gar nicht so lange her, dass der Verein insolvent war. Mika Tymenev hat ja früher auch für Nizza gespielt. Und hat da, glaube ich, eine Insolvenz miterlebt.
Ich sag mal so, die werden sich retten und die werden die Pro-Saison spielen, die werden die Kohle schon irgendwo finden. Weil
Ja,
wer 2
also wie
Millionen, wer
gesagt, es.
2,4 Millionen findet, der findet vielleicht auch 3. Und dann fehlt er vielleicht nochmal 3,1 und bei 3,1 dann kriegen sie vielleicht minus 3 Punkte oder so, wie DAX, ähnlich wie bei DAX.
Es gibt ja, also ich glaube, das ist ja auch eine Option, die man definitiv nochmal mit auffassen kann, ist zu sagen, dass du sagst, ein Spieler wie Francis Saili, dass du ihm sagst, naja, du hast doch andere Vertragsangebote, wir kaufen dich hier raus oder wir lassen dich aus dem Vertrag raus, geh halt woanders hin. Und dann kannst du ja auch dein Budget nach unten kalkulieren. Also die Möglichkeit, kleinere Brötchen zu backen, die gibt es ja auch immer noch.
100%.
Aber apropos kleinere Brötchen, das ist nicht unser Thema. Top 14. Ja, natürlich, was Highlights und Sport angeht, ein kleines bisschen unter der Pro de Deux, so ehrlich müssen wir sein. Aber wir hatten eine super spannende Saison, zumindest in einigen Teilen der Tabelle. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, oder wirkt es so, als würde die kommende Saison vielleicht sogar nochmal einen Ticken spannender werden.
Wir hatten es jetzt
Oskar,
in Lage
vielleicht mal.
angesprochen. Abstiegskampf so spannend wie noch nie. Wir haben ja mit Wann, wir haben mit Lyon, wir haben mit Perpignan drei Teams, die sich verstärkt haben, die ganz klar die Klasse halten wollen. Das freut mich richtig. Und wir haben natürlich auch oben einen Po, wo sich die Frage stellen wird, können sie das nochmal wiederholen, was sie uns letzte Saison gezeigt haben? Ist es nochmal drin? Stade Français, Racing mit klaren Ambitionen, dem Ganzen nochmal Taten folgen zu lassen, was sie dieses Jahr gezeigt haben. Montpellier. Sind Sie jetzt die Nummer 1, sage ich mal, der Toulouse-Verfolger, weil Bordeaux ist ja daran gescheitert, hat sich ja mit Clermont sozusagen selbst eliminiert mit diesem letzten Spiel. Dementsprechend, das sind so für mich die großen Fragen. Aber viel spannender, ich gucke nach unten in die Tabelle als nach oben, weil für mich wird Toulouse dieses Jahr wieder gewinnen. Viel spannender ist, wer bleibt denn oben?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde auf deine Auflistung würde ich sogar noch Bayonne dazusetzen. Bei Bayonne sehe ich ehrlicherweise nicht, dass sie sich elementar verstärkt haben. Ich sehe nicht, dass sie sich verschlechtert haben vom Kader her, aber ich denke nicht, dass sie sehr viel besser sind als im vergangenen Jahr. Und diese Abwärtsspirale, die das Team nach den ganzen internen Querelen im letzten Jahr hatte, weiß ich ehrlicherweise nicht, wie es besser werden soll. Also da
Ja, weiß
fehlt
man ja
mir
nie.
irgendwie die. Man weiß es nie, du vielleicht ist ja auch einfach, dass du sagst, der Trainer hat mitten in der Saison übernommen und jetzt hat er eine ganze Offseason gehabt. Vielleicht. Ich sehe es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass. Also mein Bauchgefühl ist, Bayern landet auf dem Abstiegsplatz, wann. in der Relegation und Perpignan und Lyon retten sich.
Und wann spielt oben mit? Top 6 oder wie?
Nee, wann kommt in die Relegation? Okay. Wäre mein Tipp. Und in der Relegation gewinnen sie dann gegen, weiß gar nicht, was wir gesagt hatten, Aurillac oder so, ich weiß es nicht.
Aurillac vielleicht jetzt nicht, aber wir werden das Ganze beobachten.
Doch, die haben doch diesen schicken neuen Kunstrasen, darauf werden die doch ein Rugby-Feuerwerk zünden, das wir noch nie gesehen haben.
Das wird, oder das, wird
spektakulär. Das was es halt wirklich spannend macht, ist, dass du in einigen Vereinen hast du, also nicht, ich glaube gar nicht so bei diesen unteren Vieren ist es schwer einzuschätzen. Ich glaube, Lyon hat sich kadertechnisch gar nicht genug verändert, oder hat gar nicht strukturell genug Veränderungen vorgenommen, um wirklich woanders zu landen. Auch wenn Lyon durchaus gute Spiele gezeigt hat, reichten ein paar gute Spiele in der Top 14 halt nicht mehr aus, um was zu reißen. Dafür ist die Liga zu gut. Aber gerade bei einigen Teams, gerade im Mittelfeld, sieht man halt einfach strukturelle Änderungen, wo du sagst, okay, das könnte doch mal wirklich einen Unterschied machen. Bordeaux, die nochmal eine richtige Off-Season bekommen, die sich einfach irgendwie nochmal neu aufstellen, neu strukturieren können. Toulon, die mit Franck Azema wieder einen Trainer haben, der mental wirklich vielleicht nochmal neu reinkommt und Energie reinbringt. Und Pierre Mignoni, der sich ein bisschen übergeordneter konzentrieren kann. Ich glaube, das kann richtig, richtig Schwung reinbringen. Ich glaube, da gibt es an einigen Stellen wirklich, wirklich spannende Entwicklungen. Es gibt ja tatsächlich Fun Fact, es gibt eigentlich nur 2,5 Teams, die noch nie französischer Meister waren aus dieser Top 14, die kommt. Und die beiden echten Teams, die noch nie französischer Meister waren, das sind La Rochelle und Vannes. Die offizielle Statistik sagt, Bordeaux-Bègles war noch nie französischer Meister, aber das ist dadurch ein bisschen geschummelt, weil sowohl Bordeaux als auch Bègles französischer Meister waren. Ich bin mal gespannt. La Rochelle werden super spannend, glaube ich. Was, ob die kommende Saison, ich meine, sie hatten ja so ein Verletzungspech im vergangenen Jahr. Und da bin ich wirklich gespannt, ob sie das ein bisschen abschütteln können. Gerade auf der 10, finde ich, haben sie sich gut verbessert. Yaya West hat mich als Zehner ehrlicherweise nie so hundertprozentig überzeugt. Aber vielleicht auch einfach, weil ich nicht verstanden habe, weshalb sie ihn immer als Kicker gelassen haben, wo er es doch offensichtlich einfach nicht gut kann. Und da kann Ben Healy sicherlich eine gute Alternative sein. Zumindest von dem, was er bisher gezeigt hat, deutlich souveräner vom Tee. Ansonsten bin ich gespannt. Castres ist ein Außenseiter-Team, was immer mal wieder was reißen kann. Clermont, wenn sie ein bisschen konstanter sind, definitiv ein Top-6-Team. Gibt es denn aus dem vergangenen Jahr ein Team, was dich wirklich enttäuscht hat? Oder generell überrascht, positiv wie negativ?
Po?
Ja.
Sag ich mal. Ja. Weil noch nie qualifiziert und dann sich so qualifizieren, ist schon gut. Und vielleicht auch Montpellier, ich meine, ein Titel gewinnen, ein Finale, was, wenn der Sturm ein bisschen früher kommt und das Spiel sich ein bisschen früher sozusagen in die Unterbrechung verabschiedet, dann vielleicht sogar gewonnen werden kann. Ich glaube, das ist dann doch das Interessanteste, würde ich sagen. Oder?
Ich glaube, für mich sind es so die beiden Teams, die mich eigentlich am meisten überrascht haben. Racing und La Rochelle. Ja, klar.
Racing hat dich überrascht?
Wenn wir das Po da oben gelandet sind, ist natürlich eine schöne Sache und das hat mich sehr gefreut. Aber es ist ja auch die Konsequenz einer kontinuierlichen Verbesserung von der letzten Jahre. Also im Jahr davor sind sie Siebter geworden. Und dass es da eine positive Entwicklung gibt, das konnte man ja gut absehen. Fand ich zumindest, was nicht heißen soll, dass ich es nicht sehr schön finde. Ich glaube, es gibt Fragen, die noch offen sind, gerade was den Sturm von La Rochelle angeht. La Rochelle hat ja einen sehr, von Pau, Entschuldigung, Pau hat einen vergleichsweise leichten Sturm, einen sehr mobilen Sturm. Den haben sie auch in der Form meines Erachtens weiter gestärkt. Ich hatte zumindest nicht den Eindruck, dass sie da jetzt Spieler reingebracht haben, die wirklich große Feuerpower mitbringen. Und da bin ich gespannt. La Rochelle waren für mich dahingehend eine Überraschung, dass ich sie ehrlicherweise ja schon in den letzten beiden Jahren komplett abgeschrieben habe.
Sie haben dich ja, Lügen gestraft.
Ja, aber sie haben mich überrascht. Sie haben mich sehr überrascht. Positiv. Dieser letzte Run von was? 6, 7 Siegen in Folge in der Liga. Und das bei den teilweise wirklich vielen Schlägen und Verletzungen, die es zwischendurch immer wieder gab. Waren ja teilweise Spiele dabei, wo sie gewonnen haben und du sagst, ja, sie haben gewonnen, aber sie haben jetzt irgendwie drei Spieler für den Rest der Saison verloren und dann,
Ne,
das wird es dann jetzt
Antonio war
gewesen
ja auch noch
sein.
dabei mit diesem
Ja.
Herzfehler.
Und dann gewinnen sie weiter. Und ja,
Momentum nennt man
das
das,
führt.
Momentum.
Und das muss ich ihnen einfach wirklich hoch anrechnen. Also, das war eine spektakuläre Leistung. Sehr positiv überrascht. Von daher, nee, da ist also Erwartungen komplett übererfüllt. Also meine zumindest. Von daher positive Überraschung. Racing muss ich auch ganz offen sagen, ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz fair, aber von ihnen habe ich nicht viel erwartet. Ich habe von Racing echt nicht viel erwartet. Das liegt unter anderem daran, dass ich, wie glaube ich, viele unserer Zuhörenden wissen, nicht viel von Patrice Colasso als Trainer halte. Und ich glaube, man kann bei Racing auch nicht sagen, dass sie die ganze Saison über spektakulären Rugby gezeigt haben. Aber es gab einige Spiele, wo sie es halt wirklich rausgeholt haben. Also gerade gegen Clermont, also auswärts in Clermont, war ja wirklich eine Lehrbuchleistung, was Rugby angeht. Das
War auch ein gutes
Viertelfinale
Rugby-Spiel.
in Pro. Ja. Und das muss man ihnen, und das muss man ja auch in aller Fairness sagen, ja, es sind sicherlich keine Dinge, die, also vielleicht erstmal noch überraschend, weil man bei Racing schon das Gefühl hatte, dass ein bisschen kleinere Brötchen gebacken werden. Man hat sich ja dann doch entschieden, seine ganzen Stars durch Spieler aus der zweiten Liga zu ersetzen, und ein bisschen auf die Jugend zu setzen. Und dachte ich schon, na gut, okay, naja, ist eine gute Sache, aber wird vielleicht ein bisschen dauern. Und Racings Leistung habe ich persönlich das Gefühl, beruhen weniger auf System, denn auf individueller Klasse in vielen Momenten. Und ja, auch individuelle Klasse kann nur oder funktioniert nur,
Gutes
wenn
System.
es ja, natürlich. Trotzdem habe ich bei Racing oft nicht das Gefühl gehabt, dass es ein Struktursieg war, wenn man so sagt, weil sie wirklich. Also, sondern einfach, weil sie fantastische Spieler auf dem Feld haben, die zaubern können. Was ja auch legitim sein kann. Aber ja, die beiden Teams haben mich sehr positiv überrascht. Stade Français muss ich auch. Stade Français vielleicht sogar die größere Überraschung als Montpellier. In meinen Augen.
Warum? Weil sie so
Montpellier
konstant.
hat.
Ich meine, Halbfinale oder Qualifikation haben sie ja davor schon mal geschafft. Und Montpellier war ja gegen den Abstieg noch letzte Saison.
Ja, aber Stade Français hat letzte Saison auch erst am letzten Abstieg sich vom Relegationsplatz runtergekämpft. Also letzte Saison war ja auch nicht wirklich gut. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich viele entscheidende Veränderungen. Also bei Stade Français hatte ich das Gefühl, Montpellier letzte Saison waren sie im Mittelfeld. Dachte ich, na gut, okay, das wird auch diese Saison wieder eine Mittelfeldsaison, okay. Aber Stade Français, das war ja wirklich ein Umschwung von 180 Grad. Also eine der stabilsten Defensiven, eine sehr schlagkräftige Offensive. Wenn ich es gerade richtig sehe, könnte es die die zweitbeste Offensive der Liga sein nach Toulouse. Sehr diszipliniertes Team. Ich finde das ehrlicherweise
gut, das ein bisschen überraschend.
Ja, Stade Français hat ja wirklich viel mitgebracht, was. Und das fand ich jetzt noch so ein bisschen. Montpellier hatte letzte Saison gute Stärken. Die haben sich in diesem Jahr nochmal aus oder zu diesem Jahr ausgebaut. Aber ich finde, der Leistungsumschwung zwischen Stade Français und letzte Saison Stade Français, vorletzte Saison muss man teilweise sagen, den finde ich größer.
Ja, gehe ich mit. Es ist. Ich sag mal so, Montpellier hat halt einen Titel gewonnen, ne? Das ist so für mich. Titel gewinnen ist was Besonderes. Passiert nicht alle Tage.
Ja, aber Challenge Cup.
Aber ein Titel gewinnen, ne? Das ist. Ich hatte den Challenge Cup noch nicht gewonnen. Und in dem Fall, aber ja, ich bin einfach mal gespannt, wer die Leistung überhaupt bestätigen kann. Das ist ja viel, viel wichtiger. Du bist nur so gut wie der nächste Spiel und jetzt wird man sehen, wie konstant die Teams sind oder ob sie irgendwie damit dann zufrieden sind oder dass man dann vielleicht nachlässt. Montpellier ist ja auch jung und. Ja, mit der Generation dann vielleicht auch mal einen Titel anzuvisieren, ist, denke ich, die richtige Wahl. Oder der einzig logische nächste Schritt.
Montpellier hat sich, denke ich, auch gut verstärkt. Ich glaube, der einzige wirklich, also der eine Verlust, der wirklich wehtun wird, ist Léo Colli, der mit Bayonne vielleicht nicht die beste Wahl getroffen hat, aber wollte wieder ein bisschen heimatnäher sein, kommt ja eigentlich aus Mont-de-Marsan. Und ansonsten haben sie, glaube ich, so wie ich es sehe, nicht wirklich große Verluste hinnehmen müssen. Oder zumindest keine, die sie nicht kompensieren konnten. Dimitri Delib, Adam Hastings, Sebastian Pesi, Ruben van Herden sagt mir zumindest vom Namen was. Reda Vardy von La Rochelle. Das sind, ich finde das, weitestgehend recht überzeugend.
Absolut, 100%.
Was sie da rekrutiert haben. Und Paris, oder Stade Français, muss man halt mal schauen. Ich finde, also nicht, dass sie sich nicht gut verstärkt hätten. Also sie haben geholt unter anderem Dongivalo von Perpignan, der für USAP eine fantastische Saison gespielt hat letztes Jahr. Vielleicht der beste Spieler, den sie hatten. Das, also zwei Abgänge, die wirklich wehtun werden, sind Zach Henry und Joe Marchand.
Henry ja auch lange verletzt gewesen, aber die Saison. Und Carbonell ist ja dann auch immer weiter in diese Rolle übergegangen, die man ihm ja auch am Anfang in der Vertragsunterzeichnung zumindest schon zugetraut hatte. Und erfüllt ja jetzt diese Rolle eigentlich perfekt als Spielverwalter, Spielmacher
mit einem guten Kick. Trotzdem, wenn du sagst, selbst wenn du sagst, Carbonell ist deine erste Wahl, brauchst du trotzdem irgendwie eine Vertretung.
Léo Barré.
Ja. Also Ihaya West ist es für mich halt nicht mehr. Also find ich im Vergleich, vor allem im Vergleich zu Zach Henry, ein bisschen schwach oder schwächer. Joe Marchand war einer der herausragenden Verteidiger des Teams und hat die Verteidigung auch gut geleitet. Für Stade Français auf diese Rolle eingenommen, die Gael Ficou für Frankreich einnimmt. Und das kann natürlich auch ein Spieler sein, der fehlt. Bisschen Fragezeichen stehen hinter Rufus McLean, der nicht unumstritten ist, hat ja seine Schottland-Karriere aufgegeben, weil er von Schottland wegen seiner häusliche Gewalt. Ich bin mir nicht sicher, ob es häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt war, aber häusliche Gewalt nicht mehr nominiert wurde und dann ist er in die USA gegangen zu Major League Rugby und später hat dann für die USA gespielt. Es hat Stade Français in jedem Fall schon zwei Sponsoren gekostet. Also ein Sponsor einer Partnerorganisation. Hängt ein bisschen Fragezeichen dran. Auch ob er den Sprung von Major League Rugby in die Top 14 wirklich so gut meistert, muss man schauen. Aber ich bin gespannt. Ich wüsste jetzt zumindest erstmal nicht, was dagegen spricht, dass Stade Français nochmal eine gute Saison spielt. Und zumindest muss man ja auch sagen, in Champions Cup laufen sie nicht Gefahr, gegen die Newport Green Dragons zu verlieren.
Das wäre natürlich der Super-GAU, ne?
Toulouse hat bei der Toulouse natürlich der Favorit auch fürs kommende Jahr. Das Gros ihres Kaders haben sie schon verlängert. Es gibt zwei, drei Fragezeichen, die so ein bisschen im Raum stehen. Das sind die Vertragsverlängerungen von Ramos und von Dupont, die ihre Verträge noch nicht verlängert haben. Ramos sicherlich die größere Gefahr als Dupont, wobei Dupont kann ich mir fast eher vorstellen, dass er ganz mit Rugby aufhört.
Eben wollte ich auch
Aber
sagen, also für einen anderen Club als Toulouse spielt der nicht mehr.
Thomas Ramos war bei seiner letzten Vertragsverlängerung schon Fragezeichen. Allerdings hatte er damit wie heißt er? Der Fullback von Toulon, ehemals Frankreich.
Jaminet?
Ja, mit Jaminet und mit oh Gott, ich hab's heute mit Namen der Italiener. Ange Capuozzo. Gott, ich hab's heute echt mit Namen.
Ja, der ist ja immer
Gerade
noch da. Der ist ja
zwei.
immer noch da.
Ja, und die hatte er damals ja frisch vorgesetzt bekommen und dann war ja die Frage, gibt es denn überhaupt noch Spielzeit für Thomas Ramos? Mittlerweile muss man ja sagen, Thomas Ramos ist der beste 15er oder einer der besten 15er der
Der
Liga.
beste 15er der Welt.
Ja. Und das große Problem daran ist natürlich, dass du in einer Liga, die bei der fast alle Teams am Salary Cap Maximum sind, nicht allzu viele Ausweichmöglichkeiten hast, falls du dein Gehalt halten möchtest. Racing steht im Raum, aber ehrlicherweise wüsste ich nicht, welches Team im nächsten Jahr Salary Cap für sein Gehalt haben sollte. Von daher, das ist vielleicht ein Konfliktfaktor, aber ich glaube nicht, dass es ein Konfliktfaktor ist, der das Team aus der Bahn wirft. Die eine andere Frage ist natürlich, und das ist auch wieder nur eine kleine Frage. Dieses Jahr hatten sie ja natürlich den Riesenvorteil, dass ihre Legion an Leihspielern, dass sie die für die internationalen Fenster ganz einfach zurückrufen konnten. Ich denke da vor allem an Delpy, der mit Colomier ja nicht mal wirklich eine Anreise hatte, und die dann einfach matchfit direkt reingeworfen werden konnten. Die sind jetzt alle wieder zurück. Ansonsten der einzige echte Neuzugang, den sie haben, ist meines Wissens nach Menoncello. Bin gespannt, ich glaube, die wirklich spannende Saison für Toulouse wird das Jahr darauf. Wenn es dann nach der WM die Spieler ohne Sommerpause, ohne und wie auch immer nach einer halben verpassten Saison aus Australien zurückkommen. Ich glaube, das wird für Toulouse deutlich spannender nochmal. Und ansonsten, ja, Toulouse Favorit. Also weiß nicht, ob. Meine Montpellier kann man sicherlich irgendwie sagen, ja, Favorit B, aber wobei ich ehrlicherweise, ich würde tatsächlich Geld auf, also ich bin kein, ich lehne Sportwetten ab und würde es nie tun, aber wäre ich jemand, der Geld auf Sport setzen würde, würde ich durchaus einen Zehner auf Bordeaux setzen. Ich denke, Bordeaux hatten im letzten Jahr ein bisschen zu viel auf dem Teller, vor allem nach der kurzen Offseason. Sollten sie nochmal einen Champions Cup gewinnen, werden sie sicherlich auch nicht nochmal eine Woche lang das fetieren.
Feiern.
Ja. Das war sicherlich auch ein kleiner. Ich meine, wir hatten drüber gesprochen, dass sie im Saisonsprint eigentlich die keine Chance mehr hatten zu rotieren, weil Champions Cup Finale und sie eben punktetechnisch nicht da waren, wo sie hätten sein müssen. Sie haben jetzt nochmal ihre Spieler, hatten jetzt Zeit zur Ruhe zu kommen. Nicht alle, aber einige. Und der Rest wird jetzt sicherlich langsam erst nach den Länderspielen reinkommen. Und sie hatten jetzt die Offseason und ich glaube, Bordeaux kann die Saison auch in der Liga nochmal richtig angreifen, weil ich glaube, dass nach zwei Champions Cup-Titeln stehen sie so ein kleines bisschen vor dem gleichen Problem wie La Rochelle, dass um sich wirklich als großen Verein zu etablieren und zu. Dazustehen, dafür braucht es eigentlich ein Brennus. Und, oder würde ich zumindest so sehen.
Alles andere wäre auch der Generation an Spielern nicht wirklich, sag ich mal, ja, irgendwie vertane Chance, sag ich mal, ne?
Ja, von da denke ich, also ich glaube schon, dass Bordeaux im nächsten Jahr nochmal ein bisschen mehr angreifen kann in der Liga. Und ich würde persönlich sagen, wir können wieder eine Saison oder uns wieder auf eine Saison mit einem Finale zwischen Toulouse und Bordeaux freuen.
Oder Montpellier.
Oder Montpellier. Aber ja. Ich würde mich aber festlegen, Meister. Nee, weißt du, wir müssen uns ja streiten. Mein Meister für kommende Saison ist Bordeaux. Finalist Toulouse. Und direkter Absteiger Bayern und Relegationsteilnehmer Wann?
Ja, sag ich mal, Wann bleibt drin? Bayern geht in die Relegation. Und Lyon Abstieg? Oder ist das zu sehr gewagt? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Alles ist möglich.
Ja, aber weißt du, ich finde das gar nicht so unfair. Ja, wie gesagt, Lyon haben gute Spiele gezeigt, aber auch Perpignan hat gute Spiele gezeigt. Und ich habe das Gefühl, Perpignan hat seine Abgänge
Kompensiert.
Besser ersetzt. Ja. Meine Kyrie Brooks ist vielleicht so der eine, wo ich sage, ja, der wird sicherlich ein Faktor sein, aber mit im Sturm haben sie Sidaté Commissar von Lyon geholt, ehemaliger französischer Nationalspieler. Enzo Folletta, auch ehemaliger französischer Nationalspieler, vor ein paar Jahren noch Meister mit Montpellier geworden. Marco Riccioni, der ja ein paar Spiele fehlen wird, wurde ja von der Bank aus gesperrt für Italien. Max Hicks ist vielleicht der eine Spieler, der wirklich fehlen wird, neben Alvarete Dungivalu. Aber Max Hicks haben sie durch Lucky Swinton von Bordeaux ersetzt. Und dazu als Backup noch José Madeira von Grenoble, auch ein unterschätzter Spieler. Gela Prasice, kein gigantischer Verlust, haben sie ersetzt durch Luke McGrath. Bringt nochmal Erfahrung und Ruhe mit rein. Tommaso Allan haben sie durch Paolo Galbisi ersetzt. Kann man zumindest drüber streiten, ob das die Art von Zehner ist, die Perpignan braucht. Aber vielleicht muss man auch an der Stelle dazu sagen, dass sie einen, sagen wir mal, namhaften über 40-jährigen Verbinder verlängert haben nochmal für ein Jahr. Das ist sicherlich auch kein unerheblicher Faktor, weil er war fantastisch gespielt letzte Saison noch. Und auch Dungivalu haben sie durch Braden Enner und Severis ersetzt. Über Severis kann man menschlich sicherlich streiten, aber das sind beides durchaus Menschen, die mit dem Rugbyball in der Hand was machen können. Von daher denke ich, Perpignan hat halt, wir reden hier von 4, 5, 6 wirklich namhaften Neuzugängen, die vielleicht nochmal wirklich Schwung in dieses Team reinbringen. Und ich weiß, wir haben auch im letzten Jahr gesagt, eigentlich ist das Team zu gut für die Situation, in der sie sind. Aber wenn ich das halt mit, wenn ich das mit Lyon vergleiche, die, wo ich da sitze, denke, wer ist denn, wen haben sie denn wirklich geholt, wer dieses Team wirklich voranbringt? Und da fehlt mir halt einfach, ja.
Fehlt dir ein großer Name.
Ja, also jetzt weiß ich nicht, ob Tim Hoyt ein guter Spieler ist, aber ich weiß, dass Worcester Warriors aktuell kein Erstligateam sind. Vielleicht Adrien Segouré, aber ist vielleicht der eine. Weiß aber auch nicht, ob er wirklich einen Bedarf erfüllt.
Man darf nie vergessen, Mark, Rugby ist ein Teamsport und ich glaube, darauf wird es auch die Saison drauf ankommen. Wer schafft es überhaupt in diese ganzen individuellen Qualitäten oder großen Namen, Household Names, auf dem Feld zu bringen. Ich meine, du hast dann 40 Spieler mit 24 Nationalitäten so gefühlt und 40 unterschiedliche Kulturen. Und wer das zusammenbringt, ich glaube, der wird erfolgreich sein. Nicht? Vielleicht ja, sind der Name auch gar nicht, vielleicht sind zu viele Egos auch nicht gut. Ja, zu viele Köche verderben die Suppe.
Das ist fair, aber ich
glaube... Zu viel Sahne auf der Torte macht die Torte nicht gut, macht die Torte schlecht. Also...
Weißt du, da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Ich muss ganz offen sagen, ich habe auch nicht erlebt, dass irgendwas mal von Sahne schlecht gemacht wurde. Aber mit den ganzen Diskussionen, die es im letzten Jahr gab, muss man halt auch sich die Frage ernsthaft stellen, ist Karim Ghezal wirklich ein guter Trainer? Weil ich habe nicht den Eindruck, dass das Team hinter ihm steht.
Kann ich schwer beurteilen.
Also oder vielmehr andersrum gesagt, dass ich nicht den Eindruck habe, dass er das Team erreichen kann. Zumindest gab es in der letzten Saison durchaus ein paar Momente, wo er fast schon verzweifelt in der Presse klang. Und jetzt muss das nichts heißen, aber es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn der Cheftrainer Presse steht und sagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wie ich zu diesen Spielern durchdringen soll, dass sie auf mich hören. So, ja, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie dein Job. Aber du, wie gesagt, muss alles nichts heißen. Presse ist Presse und Training ist Training und Spiel ist Spiel. Aber er hat nicht unbedingt den gefestigsten Eindruck gemacht. Und von Stade Français hat er sich ja auch nicht unbedingt in einem besonders guten Rahmen verabschiedet. Und ist dann natürlich schon eine Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube tatsächlich, von allen Erstligisten ist Lyon das Team oder der Verein, der einen Abstieg am besten verkraften könnte, weil sie einfach ihre finanziellen Strukturen so weit vom tatsächlichen Spielbetrieb entkoppelt haben, dass es eigentlich, es ist nicht egal, aber sie könnten es am ehesten verkraften, weil die Leute, die in ihrem Schwimmbad schwimmen gehen, denen ist ziemlich egal, ob da ein Top-14-Team hintersteht oder nicht. Die wollen dahin, weil es ein Schwimmbad ist. Das Hotel ist auch einfach nur ein schönes Hotel und relativ zentrumsnah, ob das jetzt nun ein Erstligateam ist oder nicht. Von daher, da sind, glaube ich, andere Vereine ein bisschen gehandicapter. Wobei, ich glaube, auch Bayonne und Wann haben ja eigentlich gezeigt, dass sie ihre Stadien auch unabhängig von der Liga vollkriegen.
Absolut, ja. Ich meine, die Party in Lyon ist ja auch, deswegen kommen die Peoples ja. Wegen der ja. Game Day Experience.
Ja. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Aber wir freuen uns in jedem Fall auf einen, auf einen Meister, der vielleicht im nächsten Jahr nicht Toulouse heißt. Wir hoffen einfach auf eine spannende Saison. Bin da, glaube ich, relativ.
Und ihr könnt es ja erstmals auch legal mitverfolgen. Es gibt ja jetzt von der Top 14 das internationale Angebot. Ich glaube, ein 10er im Monat bezahlt ihr dort, ne, Marc, ja. Um die 10 Euro, 15 Euro. Da ich denke, das ist doch vollkommen in Ordnung für im Vergleich zu den ganzen anderen Pay-TV-Anbietern. Kommt ihr gut damit weg und ihr seht die mit Abstand beste Liga der Welt, die es im Rugby aktuell gibt.
Wollen wir noch einen ganz kurzen Tipp für den Europacup abgeben, oder?
Toulouse.
Ja. Glaube ich tatsächlich.
Nach der Schmach auch. Vom letzten Jahr.
Der letzten beiden Jahre.
Das ist was gut zu machen.
Tatsächlich. Sie haben jetzt 4 Titel in Folge. Ich glaube, Top 14, es läuft irgendwie, glaube ich, können sie ein Stück zurückstellen, nachdem sie jetzt aber zweimal in Folge so aus dem Champions Cup ausgeschieden sind. Ich glaube, das wird Priorität Nummer 1 sein. Und Bordeaux muss, glaube ich, zweimal nach Südafrika. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, das müssen wir nochmal nachgucken. Ja, aber gut, da sind wir uns einig.
Toulouse,
Europameister, Bordeaux, französischer Meister. Das ist doch schön. Und Aurillac gewinnt die Relegation gegen wen auch immer.
Narbonne steigt auf.
Das wäre mehr als verdient. Das wäre. So würde es sich gehören. Sie haben gestern war große Teampräsentation in der Abbaye de Fontfroide. Unter anderem ja auch bekannt als internationale Filmkulisse, die alte Abtei.
War filmreif.
Das war filmreif. Das Wort Abstieg wird in diesem Team niemand in den Mund nehmen. So wahr ich Trainer dieses Teams bin. Ein übersetztes, direktes Zitat von Jacques Delmas. Von daher werden wir in der kommenden Saison viel über den Nicht-Klassenerhalt sprechen. Freue ich mich
Freut schon euch sehr drauf.
Ja. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch Wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.